Also jetzt zunächst mal ganz herzlich willkommen zur Vorlesung Internationale Politik und europäische Integration. Sie wissen ja inzwischen schon, was unsere Tageszeiten sind. Ich weiß, was Sie standardmäßig als Bachelor-Drittsemester heute schon hinter sich haben. Ja? Das heißt, wir wissen alle, wir haben mit dieser Zeit keine Superkarte gezogen, aber wir müssen da alle irgendwie durch. Also hoffen wir, machen wir das Beste draus. Das bedeutet, dass Sie doch irgendwie immer mal wieder von mir durch Fragen geweckt werden. Hier nochmal unsere wichtigsten Daten. Die haben Sie also gleich anfangs auf der Präsentation. Wir sehen uns dann donnerstags wieder im Raum A701. Den kennen Sie wahrscheinlich schon. Da geht es ein bisschen enger zu als hier. Aber das müssen wir halt jetzt immer schaffen. Das ist ja unser größtes Problem, immer Räume und Vorlesungszeiten zu matchen. Deswegen auch jetzt hier. Klausuren habe ich auch schon gleich mit rangeschrieben, damit Sie wissen, das ist das Endziel. Ja, da müssen Sie am Ende alle durch. Und also das lohnt sich, das sich gleich zu merken. Ich möchte jetzt anfangen, Sie kurz einzubeziehen und habe die erste große Frage, das ist die traditionelle Frage, die wir stellen bei dieser Einführungsvorlesung. Die wird ja gewechselt zwischen Herrn Schneider, Herrn Läufen und mir. Und ich denke, wir stellen alle drei, stellen wir diese Frage zu Anfang. Auch um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was denken Sie, was stellen Sie sich auch vor, wenn wir über internationale Politik und internationale Beziehungen sprechen. Also diese großen Herausforderungen, die sollen sich auch irgendwie aufs internationale politische System beziehen. Und ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass Sie etwas in den Raum werfen, von dem Sie glauben, dass das sehr, sehr wichtig ist zurzeit. Klimawandel. Auf alle Fälle. Ganz klar, Klimawandel. Regeln für fairen globalen Wettbewerb. Auf alle Fälle auch ein wichtiges Thema, kein spezielles Krisenthema, aber ein Langfristthema. Ja. Überbevölkerung, auch ein Langfristthema, was immer wieder sozusagen aus den Augen gerät. Ja. Digitalisierung, ja. Wo sehen Sie speziell die internationale Komponente dabei? Damit die mehr digitalisieren. Also ich glaube, wem wir hier vor allem unter die Arme greifen müssen, ist die Universität Konstanz. Ja. Das ist jetzt kein internationales Thema, aber das ist in der Tat so. Ich hatte heute Nachmittag eine lange Diskussion im Fachbereich zu dem, was wir uns alle so wünschen würden an besserer Digitalisierung in der Struktur der Uni, in der Verwaltung der Uni, also auch für Studierende, aber auch für den Rest der Menschen, die hier arbeiten. Und da ist uns sehr viel eingefallen. Ja. Sie wissen vielleicht auch, dass Deutschland, was Digitalisierung angeht, also insbesondere was sozusagen den Bandausbau, den Netzausbau angeht, dass wir da eher ziemlich hinten dran hängen, dass es viele Länder gibt, in denen es viel selbstverständlicher ist, dass man überall auf öffentlichen Plätzen WLAN kriegt und so weiter. Also Deutschland ist da nicht gerade führend und die Universität Konstanz auch nicht. Und ich glaube, ein internationales Problem ist es nicht nur wegen der Ungleichheit, sondern ganz einfach, weil die Prozesse natürlich, die Datenübertragung, die Kommunikation, eine internationale sozusagen Verbindung schafft, Interaktion ist und damit auch bestimmte Probleme, Kriminalität und so weiter, sich stärker internationalisieren. Was fällt Ihnen noch ein? Terrorismus, ja, auf alle Fälle Terrorismus, Migration, also sind zwei voneinander unterschiedene Themen, aber auf alle Fälle große internationale Probleme. Da waren noch Meldungen, Frieden schaffen, auch ein Langfristproblem, mit dem wir uns auch beschäftigen werden, also internationale Konflikte, zwischenstaatliche Kriege, aber auch andere Kriege, also Kriege und Frieden. Genau, ist ein Unterbegriff von dem, was Sie gerade sagten, also ein Unterproblem Ressourcen- und Wasserknappheit. Staatsverschuldung, ja, ist zunächst mal ein nationales Problem. Wodurch wird es ein internationales Problem? Ja, also in der EU ist es auf alle Fälle ein internationales Problem. Ja, man muss sagen, ein supranationales, weil die EU auch zumindest partiell ein supranationales Gebilde ist. Also ein zwischenstaatliches Problem, es ist auch sonst ein internationales Problem, weil Staatsverschuldung rückschlägt auf die Finanzmärkte und die Finanzmärkte sind international organisiert. Konflikte zwischen Ost und West gibt es nach wie vor. Ja, vor ein paar Jahren hätten wir das noch nicht so betont, aber wir sehen, es kommt zurück. Ja, das wäre ein Ziel, ja. Also das wäre eine Herausforderung, das zu schaffen. Konstruktive Kommunikation ist natürlich etwas, was man mit der Diplomatie immer anstrebt und nicht immer erreicht, oft nicht erreicht. Die EU mit ihren Währungskrisenproblematiken, Staatsverschuldungsproblematiken, mit Migrationsproblematiken, was Sie schon genannt hatten, und eben Brexit. Ja. Okay, jetzt kommt immer noch mehr. Ganz hartes Problem gehört mit zu den Institutionen. Ja. Steuerhinterziehung, auch nicht so aktuell. Also die EU zum Beispiel kämpft seit 40 Jahren, ja, um da sozusagen, weil es die internationalen Schlupflöcher gibt, da rauszukommen. Immer noch aktuell, sagen wir mal so. Kulturverfall, ja, das kann man jetzt, da ist sehr viel Wertung drin. Ja, aber wir werten natürlich auch, also wenn wir über Krieg und Frieden reden und sagen, Frieden ist was Wünschenswertes und Krieg nicht, werten wir auch. Ja. Ob wir einen Kulturverfall beobachten, ist jedenfalls nicht so einfach festzustellen. Ja, also was ist Kultur? Wann verfällt sie? Hat das was mit Amerika zu tun? Religiöse Konflikte ist ein Thema, das wir auch seit 20, 30 Jahren sozusagen langsam am Erstarken hatten und das, wo wir jetzt immer noch sozusagen ein Peak haben eigentlich mit religiös motivierten Konflikten. Das sind nicht die einzigen, die wir haben. Dann würde ich mal sagen, ich habe ein paar Bilder und Sie werden ein paar von den Punkten, die Sie genannt haben, wiedererkennen. Vielleicht ist noch was anderes dabei. Ein Wort ist nicht gesagt worden und das überrascht mich. Also ich sehe zum Beispiel als große Herausforderung für die internationale Politik in dieser Zeit den Namen Trump. Also Trump ist wirklich sozusagen etwas, das bringt große Unsicherheit ins internationale System. So, also das ist eine wahnsinnig alte Karikatur. Sie sehen hier, es geht um die Schweiz, Welcome to Switzerland. Es geht natürlich ganz klar um das Thema Immigration. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Bloß würden wir heute auch Switzerland an diese Karikatur schreiben, aber natürlich auch Deutschland und viele andere europäische Staaten, auch die USA und so weiter. Also dieser Versuch sozusagen den Zaun aufzubauen gegen die Immigration, der feiert fröhliche Urstände in den letzten Jahren und in Deutschland diskutieren wir das halt jetzt seit 2015. Ein offenbar dauerhaftes Problem in den internationalen Beziehungen. Hier nochmal eine ganz alte Karikatur, hätte man zwischendurch irgendwie nicht mehr so interessant gefunden, ist aber jetzt wieder so ein bisschen hochgekommen im letzten halben, dreiviertel Jahr. Das ist koreanisch und ich kann auch nicht lesen, was da drauf steht. Ja. Aber was Sie hier sehen, sozusagen, das ist ein koreanisches Propaganda-Plakat, ja, und hier wird der amerikanische Angriff abgewehrt. Ja. Hier ist gewissermaßen die Antwort. Auch, es ist wirklich uralt, also es ist bestimmt 15 Jahre alt, dieses Bild, oder vielleicht 12. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es herkommt. Was Sie hier sehen in der Karikatur, ist die Antwort der UN, ja, die hier einen Warnschuss in Form von Sanktionen Richtung Nordkorea schießen und dann kommt hier so ein chinesischer Krepierböller raus, ja? Also China sozusagen als die Schutzmacht von Korea. Und wenn Sie jetzt hier US hinschreiben würden oder vielleicht auch Trump, dann erinnert Sie das an etwas, was wir über den, also seit Anfang des Jahres eigentlich so als Spiel erlebt haben zwischen den USA und Nordkorea, wo man dann auch zwischendurch Angst bekam, ja, was passiert jetzt da, als Trump so anfing, den starken Mann zu spielen und dann auf einmal bester Freund war wieder. Und also das sind schon Thematiken, wo man plötzlich dann diese Zeit des Kalten Kriegs wieder kommen spürte und auch etwas, was wir ganz schon vergessen hatten, also die Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung. Jetzt sehen Sie hier, das ist jetzt eine Grafik aus einem Lehrbuch, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen werden, dazu dann eben später. Das ist hier einfach rauskopiert und da sehen Sie dargestellt die nuklearen Waffen, wie sich die entwickelt haben, USA und dann die UdSSR und später Russland. Ja. Da sehen Sie das Dunkle, das sind die USA, die haben früher angefangen abzubauen und haben sich nach unten bewegt und dann mit einer Verzögerung eben auch Russland. Ja. Sie haben eigentlich gestern und heute in den Nachrichten hören können, dass wieder einer dieser Mittelstreckenverträge aufgekündigt werden soll von Trump. Ja. Also dieses Thema rückt uns plötzlich wieder näher. In den vergangenen 10 Jahren haben wir eigentlich nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Also nach dem Fall der Mauer war so die allgemeine Hoffnung und Überzeugung, dass man aus dieser Konfrontation herauskommt. Und das sehen Sie eigentlich schön abgebildet in dieser Grafik. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was Sie hier auch sehen können, also Krieg und Frieden wurde von Ihnen benannt. Das sind jetzt zwischenstaatliche Kriege über einen langen Zeitraum abgetragen von 1820 bis 2014. Da sehen Sie einfach immer den Prozentsatz der Staaten, die in einem zwischenstaatlichen Krieg beteiligt waren. Da sehen Sie diese Peaks, ja, also hier ist diese erste Weltkriegsphase, hier ist die zweite Weltkriegsphase und Sie sehen, es ging dann eigentlich schön runter. Also eigentlich haben wir uns in eine friedlichere Zeit bewegt und was wir dann danach eigentlich so ab den 90er Jahren stärker als Kriege hatten, waren innerstaatliche Kriege, also Bürgerkriege, sowas. Ja. Auch ein altes, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Sie sind ja doch ein bisschen jünger als ich, da sind wir ungefähr 2004, 2005, ja. Ich erinnere es gar nicht mehr so genau, die Darfur-Krise, also wir sind im Sudan, damals noch der komplette Sudan und in der Darfur-Krise wurden von diesen Janjaweed-Milizen wurde die Bevölkerung in Darfur regelrecht gejagt, also das hatte so genozidale Aspekte und es ist wieder so ein Fall, wie wir ihn in Ruanda hatten in den 90er Jahren, dass nämlich die UN hilflos davor standen und eigentlich nichts getan haben. Das wird hier mit der Karikatur deutlich gemacht, the UN has expressed concern. Ja? Also das ist eigentlich dann, kann man sagen, diese 90er Jahre und in die 2000er Jahre rein, das ist das Zeitalter der Bürgerkriege in Afrika. Inzwischen haben sich Sudan und Südsudan ja getrennt. Südsudan ist inzwischen ein eigener Staat, aber Darfur ist nicht Teil des Südsudan und Sie kriegen es in den Nachrichten mit, Bürgerkrieg gibt es immer noch auch im Südsudan. 1993, ja, Rabin, Clinton und Arafat, ein Zeitpunkt, zu dem man wirklich gehofft hat, dass dieser Konflikt zwischen Palästina und Israel also dass es hier in Richtung einer Befriedung sich bewegt. Ja. Also lang her, zwei von diesen Personen sind inzwischen tot ja, und wir haben es täglich in den Nachrichten. Also das ist, glaube ich, der am längsten dauernde Konflikt, der uns eigentlich begleitet seit den 1940er Jahren. Ja. Zwischendurch große Hoffnungen. Friedensnobelpreise und ähnliches für die Akteure hier. Ganz anderes Thema, Sie haben relativ wenig davon gesprochen, also hier aus der Ecke kam etwas mit Hinweis auf Freihandelsverträge. Ja, hier sehen Sie eine Grafik, die bildet ab die regionalen Handelsverträge und deren Zunahme, also wir können einfach nur auf diese Kurven kurz schauen. Na, das sind eben Regional Trade Agreements, Ankündigungen, und das sind die, die wirklich aktiv sind, diese braune Linie hier. Und da sehen Sie, dass es nach dem Fall der Mauer, ja, nach der Beendigung des Kalten Krieges, also ab 1990, geht das richtig steil bergauf. Also es gibt deutlich mehr Handelsintegration seit den 1990er Jahren. Anderes Bild aus der politischen Ökonomie, also das Thema Staatsverschuldung ist erwähnt worden, das Thema Finanzkrise haben Sie nicht so explizit benannt. Auch hier habe ich wieder ein Bild, ich glaube, die sind so alt, ja. Ich glaube, das ist sogar noch aus der 2000er-Krise. Ja. Dieses Bild, es ist auch völlig egal, weil so ein Bild fallender Kurse und verzweifelter Broker, ja, das können Sie im Grunde jeden Tag irgendwo sehen. Ja. Und wir haben, also in den 2000ern haben wir diese massive Krise gehabt, dann haben wir 2008 gehabt. Und dann haben sich eigentlich die Aktienmärkte ganz gut erholt, aber in diesem Jahr ging es dann auch wieder bergab, wenn auch nicht in so einem steilen Fall. Also internationale politische Ökonomie, das betrifft den Handel und das betrifft die Finanzmärkte. Dann noch was zum Thema Entwicklung und Ungleichheit. Das haben Sie jetzt auch nicht direkt benannt. Also Entwicklung und Ungleichheit ist definitiv auch eins der großen globalen Probleme. Und hier können Sie das in einem Bild ebenfalls aus unserem Lehrbuch, können Sie das wunderschön sehen. Das ist das, Entschuldigung, Bruttoinlandsprodukt, langer Zeitraum 1500 bis 2010. Da läuft erstmal lange gar nichts. Und dann sehen Sie das nach verschiedenen Weltregionen, also hier in der Mitte dieses Beige. Das ist das Mittel in der Welt. Dann sehen Sie hier oben die Vereinigten Staaten, dann sehen Sie Westeuropa. Und hier unten, da wuselt sozusagen der Rest der Welt rum. Die Asiaten hatten einen kurzen Anstieg, ging aber dann auch nicht weiter. Und ganz hier unten ist Afrika. Also hier können Sie schon, ist ein schönes Bild für Ungleichheit in der Welt, wenn man es kontinental fasst. Das Thema haben wir mehrfach angesprochen, also mit Ressourcenmangel, Umweltschutz ganz generell und Klima insbesondere. Das sind natürlich die ikonischen Bilder dafür, der Eisbär und die Eisberge. Europa, ja, wo geht's hin mit Europa und eben auch speziell, was ist mit den Vereinigten Staaten? Haben Sie auch jetzt am Wochenende ja mitbekommen, große Demo in London. Es gibt immer noch welche, die hoffen, dass die Briten drinbleiben könnten, die für ein weiteres Referendum sich stark machen. Wir sehen, dass die Verhandlungen nicht vorankommen und dass es möglicherweise dann zu diesem ungeregelten Austritt kommt. Wissen wir nicht, was es für uns alle bedeutet. Kommentare, also wenn Sie gerne jetzt nochmal, das ist von mir auch, also Sie haben das noch ein bisschen breiter eingefangen, von mir eine zufällige Auswahl in gewisser Weise, aber es spricht doch viele Themen an, die wir hier in der Vorlesung behandeln werden. Also im Moment keine Kommentare gewünscht. Wir werden die Vorlesung immer beginnen mit so ein paar Fragen, die ich an den Anfang stelle, und das soll so ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit fokussieren. Das ist das Wichtigste, was Sie dann aus der einzelnen Sitzung mitnehmen sollen. Also das ist das Thema Lernziele oder Leitfragen. Heute ist es nicht viel. Ja. Es geht zunächst mal einfach, also das hier sind die Beispiele, die wir so genannt haben. Ja. Es geht zunächst jetzt einfach mal um Begrifflichkeit. Was meinen wir mit internationaler Politik? Warum sagen wir internationale Beziehungen? Warum machen wir das I hier groß und das I hier klein? Ja. Was steckt da eigentlich alles drin? Ja. Das ist sozusagen das, was wir an Inhalt heute machen, und der Rest ist dann eigentlich Vorlesungsorganisation. Fangen wir an mit Definitionen. Das ist ja was Beliebtes, und da Sie schon mindestens im dritten Semester sind, haben Sie auch schon gemerkt, es gibt für dasselbe Konzept, dieselbe Begrifflichkeit, gibt es immer ganz viele unterschiedliche Definitionen und es ist selbstverständlich bei internationaler Politik oder internationalen Beziehungen nicht anders. Ich habe also hier eine Definition von Karl Deutsch, die eine Politikdefinition ist. Was sagt er da? Politik ist die mehr oder weniger unvollständige Lenkung menschlicher Verhaltensweisen durch freiwillige Willfährigkeit in Verbindung mit der Androhung möglichen Zwangs. Also eigentlich legt er das Gewicht auf Lenkung menschlicher Verhaltensweisen, also es ist sozusagen ein Top-Down-Ansatz hier. Er sieht Politik als Steuerung. Und entweder sozusagen gehorchen wir dann freiwillig oder aber wir gehorchen, weil wir wissen, ja, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht an die Gesetze und Regeln halten, dann kommt eben das Zwangselement. Morgenthau bezieht sich dann auf internationale Politik und er sagt, internationale Politik ist, wie alle Politik, ein Kampf um die Macht. Also der betont den Aspekt Macht und der betont den Aspekt Kampf und Wettbewerb. Nicht so sehr den Aspekt der Ziele. Wo immer die letzten Ziele der internationalen Politik liegen mögen, das unmittelbare Ziel ist stets die Macht. Das ist ein klassischer realistischer Standpunkt. Dazu kommen wir dann gleich schon in der übernächsten Sitzung, also was Realismus ist. Also stellt eigentlich das Konzept der Macht ins Zentrum. Das ist hier nicht. Also hier wird von oben sozusagen werden die Menschen gelenkt und gesteuert. Hier geht es darum, dass die oben Macht haben wollen. Ist schon eine unterschiedliche Auffassung. Hier nochmal Michael Nicholson. Broadly, international relations concerns human relationships and interactions which cannot be looked at purely in the context of one state. Also hier wird eigentlich das Staatenübergreifende betont, aber es geht auch um human relationships and interactions. Das heißt, er bezieht alles ein, sozusagen, was zwischenstaatlich passiert. Ja. Ihre Reise in den Urlaub oder Ihr Erasmus-Semester, genauso wie zwischenstaatliche Handelsbeziehungen, international aktive oder transnational aktive NGOs und Ähnliches. Ja. Also durchaus eine ganz andere Haltung dazu, guckt nicht so sehr auf Macht, Zentrum und Steuerung, guckt mehr auf, was passiert unten. Aber entscheidend hier international relations, which cannot be looked at purely in the context of one state. Also alles, was grenzüberschreitend ist. Dann Bruce Bueno de Mesquita, international relations is the process by which foreign policy leaders, also er hat wieder die Leaders im Kopf, balance their ambition to pursue particular policy objectives. Also die haben jetzt Politikziele. Ja, und die haben eine Ambition, also das ist schon auch der Griff nach der Macht, against their need to avoid internal and external threats to their political survival. Also der sagt, da gibt es sozusagen Limitationen, Begrenzungen für die Leaders, aber der gibt den Leaders Politikziele. Die haben Politikziele und dann gibt es aber auch Handlungseinschränkungen für sie. Das ist ein typisch rationalistischer Standpunkt, ein Rational-Choice-Ansatz. Wir haben Akteure, die haben Motive und Handlungseinschränkungen. Dann haben wir nochmal eine deutsche Definition von Frank Schimmelpfennig. Die Gesamtheit aller Interaktionen, die auf die autoritative Verteilung von Werten jenseits staatlicher Grenzen gerichtet sind. Also hier wieder wie bei Nicholson, ein Konstruktivist im Übrigen, bei Schimmelpfennig, der steht irgendwo so zwischen Rationalismus und Konstruktivismus. Hier wieder die Betonung, es ist das Grenzüberschreitende, was ja auch klar ist, internationale Politik. Ja. Und dann kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor mit der autoritativen Verteilung von Werten. Haben Sie das schon mal irgendwo gehört? Das ist eine der basalen Politikdefinitionen, also das hätte in einer der Einführungsvorlesungen durchaus mal vorkommen können. die stammt von Easton. Politik ist die autoritative Verteilung von Werten. Ja, also Autorität, ja, das ist wieder der Macht- und Lenkungsaspekt, ja, und es werden Werte verteilt durch politische Entscheidungen. Natürlich auch wahr. Ja, und das nimmt sich Schimmelpfennig und sagt aber jetzt sozusagen über die staatlichen Grenzen hinaus. Wir sagen jetzt hier, internationale Politik oder internationale Beziehungen, hier in unserer Vorlesung sprechen wir nicht den Gegenstand an, ja, sondern das Fach. Ja. Also das ist die Analyse, die Ebene der Analyse sozusagen. Diese Definitionen, die wir gerade alle gehört haben, beziehen sich auf den Gegenstand, den wir analysieren. Ja. Und wir bezeichnen aber auch das Fach so. Und zwar bezeichnen wir es entweder als internationale Politik, und so heißen auch im Wesentlichen zum Beispiel unsere Professuren, die heißen internationale Politik, aber fast üblicher im Deutschen und im Englischen ist internationale Beziehungen oder eben International Relations, ja, und im Deutschen IB oder IA, kürzen wir es ab. Ja. Internationale Beziehungen hat mehr von dieser sozusagen Nicholson-Definition. Wir gucken auf alle Arten von Beziehungen, die grenzüberschreitend sind. Internationale Politik schaut dann eher auf Steuerung, Leaders, ja, Macht, ja, weil man eigentlich die politischen Akteure stärker im Kopf hat dabei. Aber eigentlich im Normalfall verwenden wir das ziemlich gleichbedeutend. Was ich hier mache, ich habe jetzt das I hier rot gemacht, wenn man über das Fach spricht, also über die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Gegenstand, dann benutze ich das große I hier, ja? Das ist dann der Name für das Fach, ja? Und wenn wir über den Gegenstand sprechen, dann benutze ich das kleine I. Das ist einfach, um das so ein bisschen für Sie auch klar zu machen, das ist ein Unterschied. Ja? Der Gegenstand internationale Politik oder unsere Analyseebene. Hier nochmal andere Wörter. Ja? Also die ersten haben wir jetzt schon so durchdekliniert. Außenpolitikanalyse ist eigentlich ein Teilbereich davon. World Politics wird auch meistens ganz gleichbedeutend mit International Relations oder internationaler Politik gebraucht. Global Politics hat eher so den Einschlag, dass man sich wirklich anschaut, was machen die internationalen Institutionen. Transnational sagen wir, wenn es nicht international ist, also zwischenstaatlich, sondern unterhalb der Staatenebene, Beziehungen, also zum Beispiel Handelsbeziehungen, sind eher transnational oder Beziehungen zwischen NGOs über Grenzen hinweg. Da sprechen wir von transnational. Grenzüberschreitend, aber nicht zwischen staatlichen Institutionen. Supranational, das wären die EU oder, naja, es gibt nicht viel mehr als die EU, wo wirklich harte Supranationalität am Werk ist, wo wir also Entscheidungsorgane haben, die über den Staaten wirklich etwas zu sagen haben. Das sind so ein paar Begriffe, also das schöne Bildchen kommt gleich. Ein paar Begriffe. Eines ist eigentlich den meisten Analytikern der internationalen Beziehungen gemeinsam. Sie haben den gleichen Ausgangspunkt. Internationale Politik findet unter der Bedingung der Anarchie statt. Ja? Es gibt keine legitime Weltherrschaft und es gibt kein Gewaltmonopol. Und das macht sozusagen von der strategischen Logik her die internationale Politik zum ganz anderen Gegenstand als die nationale Politik, wo wir klare Hierarchien haben, klare Entscheidungszuordnungen, klare Über- und Unterordnungsverhältnisse und ein eindeutiges Gewaltmonopol beim Staat. Das haben wir im internationalen Bereich eben nicht. Und das hat der Kollege Leufen mit diesem schönen Bildchen, das ich mir geklaut habe, macht er das immer deutlich. Also im internationalen Bereich gibt es keine Polizei. Funktioniert nicht. Denken Sie an das, was Sie in der letzten Woche gehört haben. Was machen die Saudis in der Türkei? Also das haben wir ja jetzt fast zwei Wochen lang, hören wir das in den Nachrichten. Jetzt fangen Sie an einzuräumen, was Sie gemacht haben. sehr lustig eigentlich, oh, hat es eine Schlägerei gegeben, ist halt was passiert. Ne? Also, aber was machen die Staaten? Ja? Es gibt keine Sanktionsmöglichkeit. Ja? Das ist sozusagen gegen alles internationale Recht, was da passiert ist, und zwar auf zwei Seiten, weil wir müssen ja auch schließen, wenn die Türkei so genau weiß, wie sie es offenbar weiß, was da passiert ist, dass diese Botschaft verwanzt war von vorne bis hinten. Ja? Auch das ist natürlich gegen internationales Recht. Das passiert alles. Ja, und dann sagen halt unsere Politiker, das darf aber nicht passieren. Immerhin, jetzt gibt es erstmal keine Waffenlieferungen aus Deutschland, ja, aber viel kann nicht gemacht werden. Wenn die Saudis ihre Untersuchung machen und dann herausfinden, naja, ist halt kleine Schlägerei passiert, kann mal sein, ja, dann kann man da nicht viel machen. Ja, es gibt kein Weltgericht, das jetzt hier entscheiden könnte, hier gab es einen Rechtsverstoß und hier muss jetzt jemand. Das ist der Ausgangspunkt aller Analyse des Internationalen. Jetzt habe ich nochmal für Sie vor 14 Tagen hier aus der SZ ein paar Schlagzeilen rausgeholt und würde Sie jetzt bitten zu sagen, gehört es zur internationalen Politik oder nicht? Landtagswahlfinale in Bayern. Wer sagt, es ist IB? Ja, warum? Ich glaube, es ist auch schwierig zu rechtfertigen. Vielleicht traut sich jemand anders. Ist nicht auszuschließen. Also wir kennen das ja alle, der Schmetterling, nicht? Der was anstößt mit diesen nichtlinearen Systemen und so. Es ist nicht ganz auszuschließen. Aber ich würde sagen, primär wäre es nicht der Gegenstand dieser Vorlesung. Ja, wir reden eigentlich höchstens mal im Nebensatz über Söder und Seehofer und so weiter. Ja. Auch wenn es meine Landsmänner sind. Avocado Superstar, da müssen Sie jetzt ein bisschen raten. Avocado Superstar, hat es was mit IB zu tun? Können Sie ein bisschen runter, sonst verstehe ich nämlich nicht, was gesagt werden möchte. Völlig richtig, es geht da um den Handel, um den Avocado-Boom und um die Tatsache, dass das ein extrem ressourcenzerstörender Anbau ist, dieser Avocados, und dass das die ökologischen und ökonomischen Systeme der wichtigsten Anbauländer einigermaßen bedroht. Das wäre ein Problem der internationalen Politik und es würde sozusagen in diese Kategorie erstens Handel und zweitens Umweltpolitik passen. Das Wetter von gestern auf der Seite Wissen, müssen Sie auch ein bisschen raten, also es ist nicht der Wetterbericht gewesen. Das Wetter von gestern hieß die Überschrift. Also ich sage es dazu, es war ein Bericht über klimageschichtliche Forschungen und klimageschichtliche Untersuchungen. Betraf damit das Thema Klimawandel, also IB. Paragraph 219a. Wissen Sie, was das ist? Kann jemand sagen, was das ist, 219a? Das ist der Fall einer Ärztin, der jetzt mal wieder öffentlich verhandelt wurde, weil ein Urteil gesprochen wurde. Paragraph 219a ist eben das Verbot der Werbung für Abtreibung, für das Angebot von Abtreibung. IB oder nicht? IB. Also ich würde sagen, jetzt erstmal nicht. Ja, in erster Linie ist es ein deutsches Problem, aber es hat eine internationale Komponente, weil das ja dann, jetzt sage ich so, sage ich besser nicht so ein bayerisches Wort, es gibt dann sozusagen, man sucht die Abtreibung halt jenseits der Grenze, wenn es einem eigenen Land schwer gemacht wird. Ja, also insofern hat es auch eine internationale Komponente. Bundesverfassungsgericht, Institution in Gefahr, eher nicht IB, würden wir sagen, obwohl auch das Verfassungsgericht ja gerne mal mit dem Europäischen Gerichtshof hadert, ja, aber normalerweise eher nicht. Türkei, US-Pastor darf ausreisen, der Branson, Sie erinnern sich. Wer ist dafür, dass es keine internationale Politik ist? Gut, traut sich keiner, alles klar. Und dann hier nochmal USA, der Rapper tönt, hier trifft sich der Rapper mit dem Präsidenten, eher nicht. Also ich habe die Antworten da drauf. Ja. Subdisziplinen, was gehört alles zur IB dazu? Die Außenpolitikanalyse, Die Konfliktforschung, das betrifft sowohl die zwischenstaatlichen Kriege als auch die innerstaatlichen Kriege. Dann die internationale politische Ökonomie, darunter wird fallen Entwicklung, Finanzmärkte, Handel. Und dann die institutionelle Seite, internationale Organisationen, internationale Regime, internationales Recht, aber eben auch die regionale Integration, vorwiegend verkörpert durch die EU. Das ist der politisch-institutionelle Teil des Ganzen. Wir haben dann Berührungspunkte zu Nachbarfächern, völlig klar internationales Recht, also wir haben Berührungspunkte zum Völkerrecht, wir haben auch Berührungspunkte zur Geschichte, wenn wir uns mit Kriegen beschäftigen, und wir haben Berührungspunkte zur Volkswirtschaftslehre im Bereich der internationalen politischen Ökonomie. Also man schneidet eigentlich immer ein bisschen in die Nachbarfächer rein, und das bedeutet eben auch bei der Literatur, die wir lesen, dass dann hin und wieder was dabei ist von Ökonomen oder auch von Rechtswissenschaftlern. Das ist jetzt schon mal ein Überblick über grob den ersten Teil der Vorlesung. Es wird ein bisschen anders aussehen. Das sind diese basalen theoretischen Ansätze, die in der Analyse der internationalen Beziehungen eine große Rolle spielen, als die sogenannten Isms. Ja, und dazu werden Sie auch demnächst gleich einen Artikel lesen, ob die Isms jetzt eigentlich eine sinnvolle Einrichtung sind unseres Fachgebiets oder nicht. Und hier sehen Sie die ursprünglichen Isms, das war der Idealismus und der Realismus und dann der Liberalismus, und der Realismus hat sich in so einen Neorealismus verwandelt. Dann gibt es den Institutionalismus und schließlich die letzte Entwicklung war der Konstruktivismus. Das sind alles verschiedene Perspektiven auf die Analyse der internationalen Politik oder der internationalen Beziehungen. Und das werden wir im ersten Teil der Vorlesung einigermaßen ausführlich durchkauen, was hinter diesen Ismen steckt. Wenn Sie jetzt Fragen haben, ist nochmal Gelegenheit, die zu stellen. Ansonsten wäre das mein erster grober Überblick zum Fach, und ich würde dann weitergehen und würde Ihnen jetzt vorstellen, wie diese Vorlesung aufgebaut ist und was sozusagen die praktische Organisation angeht. Keine Fragen, alle müde oder schon ein bisschen unruhig, wie ich sehe. Ja, es ist spät am Tag und es ist die dritte Vorlesung. Ne? Wir haben 5 grobe Blöcke, Theorien und Analysekonzepte. Da habe ich den ersten Überblick gerade gegeben. Im zweiten Block geht es um Außenpolitik, Sicherheit, Konflikt und Konfliktmanagement. Dann kommt die internationale politische Ökonomie. Dann kommt Völkerrecht und internationale Organisationen. Und dann kommt ein recht langer Block, europäische Integration. Das ist eigentlich fast, also ist das letzte Viertel bis Drittel der Vorlesung. Ja, also im neuen Jahr machen wir dann sehr viel europäische Integration. Die einzelnen Sitzungen hier, für die nächste Sitzung am Donnerstag müssen Sie schon ganz heftig lesen, also sprinten Sie dann so schnell wie möglich in die Bibliothek. Da machen wir etwas Grundsätzliches noch über Analysekonzepte in den IB, die sogenannten 3i. Ja, das ist ein einführendes Kapitel in dem Hauptlehrbuch, das wir lesen werden. Dazu gleich später noch. Dann kommen diese Ismen, Realismus und Neorealismus, Liberalismus, Neoliberalismus, Institutionalismus, Konstruktivismus. Es gibt noch viele andere Ismen, ja, die lassen wir aber außen vor. Das ist dann erst schon mal genug an Theorie. Dann kommt die Außenpolitik. Das ist jetzt auch ein längerer Block. Erstmal generell Außenpolitik und Diplomatie. Dann kommen die zwischenstaatlichen Kriege, klassische Sicherheitspolitik, dann aber auch, wie hängen Krieg und Innenpolitik eigentlich zusammen. Dann gehen wir in die inneren Konflikte und Bürgerkriege, Bürgerkriege und Terrorismus. Das sind auch zwei Sitzungen, die sich mit inneren Konflikten beschäftigen. Und die letzte Sitzung wird dann spezieller sich auf Konfliktprävention, Mediation, internationale Intervention und so etwas stürzen. Der dritte Teil ist dann die internationale politische Ökonomie, Handel und Welthandelsordnung, dann Finanzbeziehungen und Währungspolitik, Entwicklungspolitik und dann machen wir noch eine Sitzung, in der wir einerseits, was Sie auch von Anfang an angesprochen haben, Migration und die globale Umweltpolitik, also insbesondere Klimapolitik, betrachten. Dann kommt diese europäische Integration, wie ich dann sagte, der letzte, aber relativ lange Teil. Da gibt es auch wieder die Theorien, die spiegeln in gewisser Weise diese Groß-Approaches, die wir am Anfang kennenlernen, wieder, bezogen auf die EU. Dann Institutionen und Akteure, da schauen wir uns den Rat und den Ministerrat an, dann das Parlament, Kommission und den Gerichtshof, also die wichtigsten Akteure in der EU. Dann schauen wir uns diese Entscheidungsfindungs- und Gesetzgebungsprozesse an. Öffentliche Meinung, wie kommen eigentlich, also was passiert bei europäischen Parteien, das tippen wir auch schon im Parlament etwas an. Interessengruppen, also wie wird das eigentlich in der EU repräsentiert? Und dann schauen wir uns den Output des Systems an, indem wir uns auf einige Politiken beziehen. Regulierungspolitiken, Umverteilungspolitiken, zum Beispiel die Agrarpolitik ist eine große Umverteilungspolitik, ja. Die Umweltpolitik ist eher eine Regulierungspolitik, die Währungsunion und die entsprechenden Krisen, das gehört natürlich zur EU, EU-Außenpolitik, zurzeit eben auch stark Migrationspolitik. Und dann haben wir Sitzung Nummer 28, ist die Abschlusssitzung. Also 28 Sitzungen insgesamt, das ist ganz ordentlich geballt. Die einzelnen Sitzungen, ich habe schon erwähnt, das beginnt mit diesen Lernzielen und Leitfragen. Und dann kommt von mir vorgestellt immer Grundlagen zum Thema. Und das bezieht sich auf ein Lehrbuchkapitel, das Sie lesen in Vorbereitung auf die Sitzung. Dann lesen Sie in Vorbereitung auf die Sitzung einen Aufsatz. Den stelle ich Ihnen auch vor. Dazwischen haben wir Frageblöcke und, hier wichtig, Zwischenfragen immer möglich. Die Folie, auf der Folie können Sie sich orientieren. Also normalerweise wird dann hier immer das Sitzungsthema drüber stehen und hier oben läuft die Gliederung mit. Sie sehen, jetzt sind wir bei Organisation angekommen, das ist dann fett gedruckt. Ja, hier läuft die Gliederung mit. Hier ist dann der Inhalt und hier unten sehen Sie dann, da wird hier unten nicht mehr großartig was stehen, außer die Sitzungsnummer und das Datum und hier die Foliennummer. Die könnte für Sie wichtig werden und zwar, weil die Folien immer erst a posteriori aufgeladen werden. Das heißt also, es ist für Sie sinnvoll, wenn Sie mit einem Block oder einem Tablet kommen und ein bisschen mitnotieren und sich das dann rückübertragen. Ich glaube, es wäre ideal, Sie würden das im Anschluss an die Sitzung machen oder irgendwann vor der nächsten Sitzung, ja, dass Sie sich die Folien runterladen und dass Sie die entsprechend nochmal durchgehen und kommentieren. Dann haben Sie es nämlich einmal im Kopf. Dann werden Sie sich gut erinnern, wenn Sie ja am Ende nochmal durchgehen müssen, weil irgendwann müssen Sie die Klausur vorbereiten und dann müssen Sie durch alle diese Folien wieder durch. Das werden meistens so 40 bis 50 Folien pro Sitzung sein. Also Sie sehen, da kommt eine ganze Menge auch zusammen. Das Material finden Sie auf ILIAS. Sie haben die Folie schnell erfasst, glaube ich. Ja. Also der Vorlesungsplan, der ist jetzt schon drauf. Die Folien lade ich dann später heute Abend hoch. Sie finden auch bereits die Texte zur Vorlesung. Da ist allerdings ein kleiner Fehler passiert. Da sind im Moment, ich hoffe, dass es schon wieder runtergenommen ist, da sind im Moment ein paar Lehrbuchkapitel drauf, die in der falschen Auflage sind. Aber das kommt wieder runter und wird ersetzt, ist für die nächsten zwei Sitzungen irrelevant und bis dahin haben wir das Problem gelöst. Folien Dann haben Sie hier Ilias, das kennen Sie ja, das Passwort, das Sie benötigen. Und dann habe ich Ihnen auch das schon mal hier auf die Folie geschrieben, hier nochmal. Also Sie können das sich zu Hause alles nochmal anhören. Ist auch wichtig für die Klausurvorbereitung, ist auch wichtig, wenn man mal nicht kann. Was Sie nicht machen sollten, ist, dass Sie es verschieben und sagen, ach, heute habe ich keine Lust, ach, am Donnerstag habe ich auch wieder keine Lust und es ist abends und es ist spät. Ja. Aber wenn Sie zu viel dann nachhören müssen, ja, über den Streamingdienst, dann kommen Sie auch in Teufelsküche. Also verlassen Sie sich nicht wirklich so stark drauf, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Angebot, wenn Sie es mal nachhören wollen. Jetzt haben wir eine Frage hier. Also das lässt sich relativ leicht erklären. Ja, das lässt sich relativ leicht erklären. Also das wird ja von meinem Sekretariat bestückt, dieses Ding, und ich schreibe dann ein Mail und sage, so bitte jetzt das und das reinladen und so weiter und dann und das Passwort heißt und dann habe ich wahrscheinlich am Ende dieses Satzes einen Punkt gemacht und jemand hat gesagt, cut and paste, das ist das Passwort, im Ilias eingegeben, hat den Punkt mitgenommen. Nehme ich an, dass es so passiert ist. Probieren Sie es mal alle, soweit Sie hier drin sind im Netz, probieren Sie es mal, ob es mit dem Punkt funktioniert, dann können wir es auch mit dem Punkt lassen. Ja? Aber ich prüfe das nochmal bis zum nächsten Mal. Aber vielen Dank für den Hinweis. Sehr gut, dass Sie immer schon gleich mitackern hier. Jetzt ganz wichtig die Tutorate. Also jetzt kommen wir wirklich zur Organisation. Hier steht schon als erstes Besuch dringend empfohlen. Sie wissen, Tutorate sind nie verpflichtend. Ja. Sind aber dringend empfohlen, weil erstens, es wird das gleiche Thema nochmal behandelt, ja, aber teils auf der Basis weiterer Literatur. Da ist nochmal Arbeit für Sie drin. Also erstens werden in einem Tutorat, eins in der Woche ist es, wird der Stoff von zwei Vorlesungen nochmal kondensiert mit den Tutoren durchgegangen. Das ist eine Sache, die passiert im Tutorat. Und die zweite Sache ist, dass es zu jeder Sitzung noch einen weiteren Aufsatz gibt, der in Ihre Pflichtlektüre gehört. Also ein Lehrbuchkapitel, ein Aufsatz für die Vorlesung und ein Aufsatz fürs Tutorat. Und diese Aufsätze werden Sie lesen und werden Sie im Tutorat vorstellen. Das werden die Tutoren mit Ihnen dann organisieren. Das heißt, da ist nochmal Arbeit und das Ziel der Sache ist, dass Sie irgendwann auch mal so ein Ding selber lesen sollen und schon mal lernen sollen, wie mache ich das in einer ganz kurzen Form, dass ich das wiedergebe. Das ist das Ziel und es erhöht natürlich den Lesestoff. Probeklausur machen wir dann auch mal, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, wie könnte das aussehen am Ende. Es gibt 8 Tutorien, die stellen sich jetzt vor, 6 Tutorinnen und Tutoren. Und 8 Tutorien, also es gibt 2 Tutoren, die jeweils 2 Tutorien abhalten. Jetzt machen wir es hier, ich habe die alphabetisch aufgelistet, jetzt machen wir es auch hier nach dem Alphabet. Und die Betreffenden stellen sich kurz vor und sagen nochmal Zeit und Raum.
Ja, also wie man sieht, ich bin Vincent, hi in die Runde. Ich habe mein Tutorat im Raum D301 am Dienstag um 8.15 Uhr. Also für alle Frühaufsteher, die Bock haben, ich freue mich auf jeden. Ja, also ich bin, glaube ich, der Einzige von uns allen, der schon im Master ist. Ich bin jetzt im ersten Semester, habe meine Bachelorarbeit letztes Semester bei Frau Holzinger geschrieben im Bereich Terrorismus. Und manche kennen mich vielleicht vom Powalter-Kick.
Jo. Ja, hallo, mein Name ist Antonia Meyer. Ich bin im 7. Semester Bachelor und schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Und ich habe immer mein Tutorat donnerstags 13.30 Uhr bis 15 Uhr in D436. Außer nächste Woche wird am Donnerstag, am 1.11. ein Feiertag sein, Allerheiligen. Und da weichen die Donnerstagstutorate auf den Mittwoch, den 31.10. raus. Meins wird auch um 13.30 Uhr bis 15 Uhr sein, aber ich weiß den Raum gerade nicht auswendig, aber es steht im Syllabus. drinnen.
Im Syllabus ist diese Tabelle auch nochmal drin. Ja? Und da stehen auch die Ausweichtermine, zwei Ausweichtermine brauchen wir, das steht dann unmittelbar drunter.
Ja, ich bin der Tobi, ich bin auch im siebten Semester und mache jetzt auch meine Bachelorarbeit. Und wer von Montag und Donnerstag 17 Uhr noch nicht genug hat, darf auch am Dienstag um 17 Uhr zu meinem Tutorat in F424 kommen.
Hallo, ich bin die Steffi, auch im siebten Semester, schreibe jetzt auch meine Bachelorarbeit. Ich biete zwei Tutorate an, beide am Montag, wo ihr schon einen sehr vollen Tag habt, aber einmal montags um 11.45 Uhr in P603 und dann um 15.15 Uhr in M901.
Ja, ich bin der Matze. Manche von euch kennen mich vielleicht von letzten Semester ICP-Tut. Und weil 8.15 Uhr eine geile Uhrzeit ist, kann man das, wer das am Dienstag nicht schafft wegen den Berries, am Mittwoch nachholen bei mir in F429. Ich bin auch im siebten Semester, so wie die allermeisten. Und schreibe dann jetzt auch meine Bachelorarbeit.
Hallo zusammen, ich bin Luisa. Ich habe ja vorher schon mal kurz das vorgestellt. Ich bin auch im siebten Semester Bachelor, schreibe auch meine Bachelorarbeit dieses Semester. War jetzt gerade 1,5 Jahre im Ausland unterwegs. Ich gebe auch zwei Tutorate wie die Steffi. Meine sind einmal am Mittwoch, auch ein 17 Uhr Termin, aber der Mittwoch ist ja ein bisschen leerer bei euch. Und zwar Mittwoch, genau, in D436 und Donnerstag das Ganze dann ein bisschen früher, schon um 11.45 Uhr in Raum L602.
Die Tutoren werden in ihren ersten Sitzungen Teilnehmerlisten auslegen. Da können Sie sich erstmal reinschreiben. Sie gehen zuerst mal zu Ihrem präferierten Termin hin, schreiben sich rein, Name, Matrikel, ja. Und dann werden wir sehen, wie sich das verteilt. Also es kann sein, dass einige sich noch umentscheiden. Es macht keinen Sinn, wenn dann in einem Tutorium nur 3 oder 4 sitzen und woanders wollen 60 hin. Das können wir dann so nicht machen. Also da müssen wir dann zur Not ein bisschen steuernd eingreifen. Jetzt machen wir mal einen ersten Versuch, wie es mit der Freiwilligkeit aussieht. Jetzt das Interessanteste für Sie, Leistungsnachweis. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon mit früheren Generationen gesprochen haben. Das ist auch etwas, was wir hier in der IB-Vorlesung immer gleichartig machen. Sie müssen 2 Essays schreiben während der Lehrveranstaltung. Es wird zu einem bestimmten Termin eine Themenangabe geben und in der Regel 14 Tage später müssen Sie das Essay abgeben, 800 bis maximal 1000 Wort. Ich biete 3 Themen an, 2 davon müssen Sie bearbeiten. Sie müssen es elektronisch abgeben bei der Adresse, die Sie hier sehen, und ausgedruckt zum jeweiligen Termin vor der Vorlesung, aber bei Ihrem Tutor. Da geben Sie es ab, so sammeln wir es ein. Es wird dann durchgemischt und es wird korrigiert. Das Ganze macht jeweils, also jedes Essay macht 15% in der Gesamtnote aus. Am Ende schreiben Sie die Klausur. Termin hatte ich ja ganz zu Anfang schon hingeschrieben, 22. Februar im Audimax. Und wenn Sie krank sind, nicht teilnehmen können, gibt es den Wiederholungstermin am 12.04. auch wiederum im Audimax. Es wird eine Multiple-Choice-Klausur sein und die Klausur wiegt dann entsprechend 70%. Alle weiteren Details dazu finden Sie im Vorlesungsplan. Also der Vorlesungsplan ist insgesamt 24 Seiten lang, der Syllabus. Da steht also dann drauf für jede Sitzung die Pflichtlektüre, das Lehrbuchkapitel, Ergänzungslektüre und dann finden Sie diese ganzen organisatorischen Regeln, auch zu den Essays, auch die Essay-Termine und Abgabe. Daten. Eins von den Essays hat eine längere Bearbeitungszeit, weil es über die Weihnachtsferien läuft. Die Literatur wird immer abgekürzt, PL ist Pflichtlektüre, das sehen Sie auch im Ilias. Dann gibt es die Tutoratslektüre, auch im Ilias. Im Syllabus haben Sie dann noch die Kategorie Ergänzungslektüre. Das ist einfach ein Angebot für Sie. Und weitere Lehrbuchkapitel, die zu dem jeweiligen Thema einschlägig sind, in anderen Lehrbüchern. Außerdem hat der Vorlesungsplan noch eine Liste weiterer Lehrbücher, also für diejenigen, die sich im IB-Bereich vertiefen möchten. So sieht der Syllabus aus für die nächste Woche. Also hier sehen Sie es, das ist das Thema. Dann haben Sie Pflichtlektüre, unser Hauptlehrbuch FLS, Frieden, Lake and Schulz, Kapitel 2. Ja? FLS 2, dann dieser Artikel, hochgeladen, und die Tutoratslektüre zum Thema ISMS. Ja? Das ist die Pflichtlektüre und alles, was unterhalb steht, dürfen Sie auch noch lesen. Aber es wird nicht klausurrelevant. Die Lehrbücher. Ich würde Ihnen empfehlen, zwei Lehrbücher zu kaufen, damit Sie ein bisschen was haben. Und zwar sind es die Lehrbücher, in denen wir am meisten lesen. Das ist zum einen Frieden, Lake und Schulz, World Politics, Interests, Interactions and Institutions. Das sind die 3 I. Ja, die 3 I, die als Titel der nächsten Sitzung schon auftauchten. Da haben wir eigentlich die meisten Kapitel, die wir darin lesen. Soweit ich weiß, hat die Bibliothek 30 Exemplare davon. Sie können das also auch in der Bibliothek natürlich lesen. Sie können auch als Individuen kopieren gehen. Da das die neueste Auflage ist, kann ich es mir nicht leisten, Ihnen Kopien davon im Syllabus zur Verfügung zu stehen. Sie wissen, dass das rechtlich, dass das Kopieren von Büchern rechtlich nur in ganz engen Grenzen erlaubt ist. Also deshalb müssen Sie sich dieses Lehrbuch entweder in der Bibliothek zu Gemüte führen oder Sie holen sich's bei Amazon. Das zweite wichtige Lehrbuch bezieht sich dann zur Europäischen Union, die European Union. Das ist ein relativ einfaches, einführendes Lehrbuch in die EU. Da würde ich auch sagen, da lesen wir so viel drin, dass es sich lohnen würde, sich das eventuell zu kaufen. Auch das haben wir in einer größeren Stückzahl, aber in der Bibliothek. Wir benutzen noch weitere Lehrbücher, und zwar insbesondere am Anfang, wenn es um diesen Theorieteil geht, der bei Frieden, Lake und Schulz eigentlich nicht repräsentiert ist, den wir aber doch gerne wiedergeben möchten, benutzen wir dieses Buch hier, Bayliss, Smith and Owens. Und ich benutze nicht die ganz aktuelle Auflage, sondern eine ältere. Und wir werden Ihnen Kopien daraus hochladen. Das ist an der Grenze des Erlaubten, deswegen benutze ich eine ältere Auflage. Aber ich finde es auch, wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie müssen 5 Lehrbücher kaufen, das finde ich jetzt, also das machen wir vielleicht nicht. Und da bewege ich mich so ein bisschen am Rande der Legalität und lade Ihnen da die entsprechenden Kapitel in der älteren Auflage hoch. So ähnlich machen wir es dann mit 2 weiteren Büchern, die wir im Bereich der Europäischen Union lesen, zu manchen Sitzungen. Das ist ein Buch von mir selbst, das ist lang vergriffen. Ja, da lesen wir ein bisschen was draus. Und dann sehr wichtig, Hicks und Hoyland, ja, The Political System of the European Union. Das ist eigentlich das beste Buch, was es gibt zur EU, ist aber auch ein bisschen anspruchsvoller. Und deswegen haben wir nur ein paar Kapitel draus und den Rest machen wir aus dem anderen Buch. Also diese letzten Lehrbücher können Sie sich, auch wenn Sie es günstig kriegen, bei Amazon kaufen, aber da werden die Kapitel dann gescannt Ihnen zur Verfügung gestellt. Hier gibt es einfach auf den Folien jetzt noch ein paar Hinweise auf wichtige Webseiten und wichtige Journale. Das brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Was ich im letzten, also in den letzten Minuten nochmal machen möchte, ist, Sie auf die wesentlichen Spielregeln dieser Veranstaltung aufmerksam zu machen. Das steht etwas ausführlicher auch nochmal im Syllabus, lesen Sie. Ja, mit dem Zuhören allein und mit den Tutoraten allein wird es nicht klappen, also lesen Sie mit. Ja. Absolute Voraussetzung zur Klausurteilnahme ist, 2 Essays wurden abgegeben. Das werden wir dann überprüfen, ja, ob Sie die 2 Essays abgegeben haben. Und wenn Sie sich dann anmelden, dann würde ich sozusagen im Prüfungsamt Bescheid geben, dass Sie eigentlich gar nicht teilnehmen brauchen. Also Sie müssen die 2 Essays abgeben. Vermeiden Sie hier Plagiate. Ja, also diese Essays schreiben Sie schön ordentlich selber. Wenn mir was verdächtig vorkommt, Sie wissen, es gibt PlexScan, da kann man das mal schnell hochladen. Ja. Tutorate hatte ich schon gesagt, dringend empfohlen, also gehen Sie bitte alle hin. Und wenn Sie das tun, schön ordentlich mitlesen, an der Vorlesung regelmäßig teilnehmen, zum Tutorium gehen, dann sollte eigentlich alles klappen. Ich weiß, es ist viel Arbeit, ja? Die Vorlesung ist viel Arbeit mit Ihrer Vierstündigkeit, da müssen Sie sich Zeit für nehmen. Ich weiß, Sie haben auch noch einige andere Basisvorlesungen, zum Beispiel Mikro, wenn ich mich nicht irre, ja? Das ist auch nicht ganz einfach. Also das ist ein Semester, in dem Sie schon einigermaßen ackern müssen. Aber Sie werden das schaffen, ja? Wie die meisten Ihrer Vorgänger werden Sie das genauso auch schaffen. Fragen? Oder ist erstmal alles klar? Keine Fragen. Dann vielen Dank, bis zum Donnerstag.